Das geschah vor etwa 6 Monaten und ich bin immer noch fassungslos darüber, wie berechnend und persönlich alles war. Ich war kürzlich in meine Heimatstadt zurückgezogen, um meiner betagten Mutter zu helfen, die etwa 20 Minuten von mir entfernt wohnt. Ich hatte dieses kleine Duplex gefunden, das perfekt für meine Situation war, nah genug, dass ich schnell bei ihr sein konnte, aber weit genug, um meinen eigenen Raum und meine Unabhängigkeit zu behalten. Meine Mutter hat in letzter Zeit einige Gesundheitsprobleme gehabt. Nichts Lebensgefährliches, aber sie hat ein paar kleinere Stürze im Haus gehabt und ist sehr stur, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, so ein medizinisches Notrufsystem anzulegen, aber sie besteht darauf, dass sie es nicht braucht und dass ich nur überfürsorglich bin. Das war für mich eine dauernde Stressquelle, vor allem, weil sie die meiste Zeit allein ist. An jenem Abend richtete ich mich gerade zum Schlafen ein. Es war gegen 21 Uhr und ich saß auf dem Sofa und sah fern, als mein Telefon klingelte. Auf dem Display erschien eine lokale Nummer, die mir nicht vertraut war, aber da ich noch relativ neu in der Gegend war, dachte ich, es könnte wichtig sein und nahm ab. Die Frau am anderen Ende stellte sich als Krankenschwester einer örtlichen Notaufnahme vor. Sie sagte, meine Mutter sei vor ungefähr einer Stunde eingeliefert worden, nachdem sie gestürzt und sich den Kopf angeschlagen habe. Ihrer Aussage nach war meine Mutter bei Bewusstsein, fragte nach mir und man wollte wissen, ob ich schnell ins Krankenhaus kommen könne. Ich war entsetzt. Es war genau die Art von Anruf, vor dem ich seit meinem Umzug Angst gehabt hatte. Kein Moment ließ mich an der Echtheit des Anrufs zweifeln. Die Frau kannte den vollständigen Namen meiner Mutter, ihre Adresse und erwähnte sogar ihre kürzliche Hüftgelenksersatzoperation von vor ein paar Monaten. Sofort ließ ich alles stehen und liegen, versuchte ruhig zu bleiben und murmelte ein stilles Gebet. Ich dachte nicht einmal daran, das Haus abzuschließen. Ich schnappte mir einfach die Schlüssel, schloss die Haustür hinter mir und rannte zum Auto. Die Fahrt zum Krankenhaus war ein Albtraum. Ich spielte immer wieder Szenarien in meinem Kopf durch und nur wenige davon waren einigermaßen positiv. Als ich in der Notaufnahme ankam, ging ich zur Anmeldung und sagte ihnen, ich sei wegen meiner Mutter da. Ich nannte ihren Namen und erzählte, dass ich einen Anruf über ihren Sturz erhalten hatte. Die Empfangsdame sah verwirrt aus und sah in ihrem Computer nach. Dann sagte sie mir, es sei niemand mit diesem Namen eingeliefert oder behandelt worden. Ich bestand darauf, dass es einen Fehler geben müsse, denn ich hatte gerade einen Anruf von jemandem erhalten, der behauptete, dort Krankenschwester zu sein. Die Rezeptionistin war verständnisvoll, aber bestimmt. Sie hatten keinen Eintrag, dass meine Mutter gebracht worden sei und rieten mir, sie direkt anzurufen, um sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Das tat ich. Ich ging nach draußen und rief das Festnetz meiner Mutter an. Sie nahm ab. Sie sagte, sie habe geschlafen und wollte wissen, warum ich so spät anrufe. Ich wollte sie nicht erschrecken, also sagte ich nur, ich würde nach ihr sehen und dass sie sich wieder hinlegen solle. Und dann traf es mich wie ein Schlag in die Brust. Es war eine Falle gewesen. Jemand hatte mir absichtlich falsche Informationen gegeben, um mich aus dem Haus zu locken. Wütend darüber, wie leicht ich getäuscht worden war, fuhr ich zurück. Als ich die Einfahrt meines Hauses hinaufkam, war die Haustür immer noch verschlossen, genau wie ich sie verlassen hatte. Für einen Moment dachte ich, ich sei paranoid und es sei nichts passiert. Aber sobald ich die Tür öffnete, wusste ich, dass eingebrochen worden war. Das Haus war völlig durchwühlt. Sie hatten meinen Fernseher, meinen Laptop und die kleine Sammlung von Schmuck aus meinem Schlafzimmer mitgenommen. Doch bei genauerem Hinsehen fiel mir auf, dass die Diebe auch wirklich seltsame Dinge gestohlen hatten. Sie hatten Familienfotos aus ihren Rahmen genommen. Nicht die Rahmen, nur die Fotos. Meine verschreibungspflichtigen Medikamentenflaschen aus dem Badezimmer waren ausgeleert und mitgenommen worden. Es war verrückt. Sie hatten Dinge mitgenommen, die relativ wenig materiellen Wert hatten, aber enormen sentimentalen Wert für mich. Das war sadistisch. Glaub mir, es gibt keinen Grund für einen Einbrecher, Familienfotos mitzunehmen. Einfach keinen. Ich rief sofort die Polizei, aber innerlich fühlte ich mich bereits besiegt. Tief im Inneren wusste ich, dass die Diebe längst weg waren und ich nichts tun konnte. Ich erzählte den Polizisten alles. Ich erinnerte mich an das Gespräch Wort für Wort und nachdem sie es sich angehört hatten, kamen die Beamten zu der gleichen Schlussfolgerung wie ich. Wer auch immer am anderen Ende gewesen war, bekannte Dinge über meine Mutter und mich, die kein Fremder wissen könnte. So sehr ich es auch versuchte, konnte ich keine Liste von Personen zusammenstellen, die diese Informationen gehabt haben könnten, noch vorstellen, wie jemand sie beschafft haben sollte. Die Beamten sagten mir, ich solle anrufen, falls mir etwas Konkretes einfalle. Dann fuhren sie weg. Ich war völlig ratlos. Stell dir vor, wie beunruhigend es ist zu wissen, dass ein Fremder genug über dich weiß, um jemanden aus seinem Haus zu locken. Der Einbruch selbst war schlimm, aber dass sie sich auf Familienfotos und medizinische Informationen konzentriert hatten, deutete darauf hin, dass es nicht nur um schnelles Geld ging. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie etwas Längerfristiges planten, möglicherweise Identitätsdiebstahl oder ein anderes Schema, das persönliche Dokumente erfordern würde. In den Wochen danach geschah jedoch nichts weiteres. Obwohl meine Mutter sich nicht daran erinnern kann, wem sie ihre persönlichen Informationen gegeben haben könnte, bin ich ziemlich überzeugt, dass sie die Quelle der Weitergabe ist. Überraschenderweise hat sie für ihr Alter viele Freunde und sie hat, wie ich sie kenne, wahrscheinlich zu viel an die falsche Person erzählt. Ich habe sie oft davor gewarnt und schließlich hat sie zugestimmt, vorsichtiger damit zu sein, wem sie persönliche Informationen gibt. Aber dieses Gefühl, dass uns noch jemand beobachtet, lässt mich nicht los, jemand, der zu viel über unser Leben weiß und noch nicht abgeschlossen hat, was er vorhat. Wie auch immer, ich habe kürzlich eine Ringkamera gekauft, also hoffe ich, dass das als Abschreckung dient. Falls noch etwas passiert, melde ich mich mit einem Update. Ich fuhr von Los Angeles an die Ostküste. Ich hatte die Fahrt unternommen, um viele Freunde wegen einer Hochzeit zu besuchen und blieb am Ende über eine Woche. Da ich etwas länger geblieben war, hatte ich nur 4 Tage, um vor meiner nächsten Schicht zu Hause zu sein. Ich war also wirklich unter Zeitdruck, was die Fahrstunden anging. Es war 1 Uhr morgens und meine Augen taten weh. Es fühlte sich an, als würden meine Augenlider 45 Kilo wiegen. Der einzige Kaffee, den ich getrunken hatte, war vor 3 Stunden an einer Tankstelle. Also war er schon längst nicht mehr heiß. Und ich war mitten im Nirgendwo. Es schien eine Geisterstraße zu sein. Nichts auf beiden Seiten. Kaum Autos oder Lastwagen unterwegs. Nur ab und zu ein Wagen, der vorbeirauschte und 30 Sekunden später auf der Straße verschwand. Während ich versuchte, die Augen offen zu halten, bemerkte ich erneut Scheinwerfer, die sich von hinten näherten. Sie waren nicht sehr hell. Also musste es ein ziemlich altes Auto sein, ohne die starken LEDs, die heute alle haben. Das Auto fuhr auch viel langsamer als die meisten anderen, die vorbeikamen. Es dauerte 1 Ewigkeit, bis es mich erreichte. Nachdem es mich 1 Minute lang verfolgt hatte, wechselte es die Spur und begann zu überholen. Ich hielt die Augen auf der Straße, um sicher im Fahrstreifen zu bleiben und ihm Platz zu machen. Aber nach 1 Weile, ohne dass es wirklich vorbeikam, sah ich nach links, um zu sehen, was es tat. Das Auto fuhr genau neben mir mit gleicher Geschwindigkeit. Ein alter dunkelroter Wagen, staubbedeckt, mit heruntergelassenem Fenster. Soweit ich sehen konnte, war nur 1 Mann im Auto, offensichtlich am Steuer, aber er starrte mich direkt an. Mein Fenster war noch hoch, also weiß ich nicht, ob er mich bei der Dunkelheit und den Reflexen wirklich sehen konnte, aber er starrte direkt auf mein Fenster, als ob er es könnte. Der Mann versuchte es nicht zu verbergen. Innenlicht an, ich konnte ihn deutlich sehen. Seine Augen waren gerötet und er wirkte halb betrunken, allein durch seine Gestik und Bewegungen. Aber er hielt die Geschwindigkeit und starrte mich nur an. Das gab mir ein richtig mulmiges Gefühl. Ich versuchte langsamer zu fahren, aber er passte sich ebenfalls an. Ich bremste noch weiter und wieder hielt er die Geschwindigkeit. Dann fuhr ich auf ein absurdes Tempo herunter, etwa 40 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn. Und endlich passte er sich nicht mehr an, blieb bei seiner Geschwindigkeit und fuhr weiter. 1 Minute später verschwand er auf der Straße. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Vielleicht war er einfach ein unangenehmer Typ. Vielleicht betrunken. Oder ehrlich gesagt, vielleicht beides. Nur 1 paar Minuten nach dieser Begegnung kämpfte ich wieder darum, wach zu bleiben. Ich wusste, dass ich Koffein brauchte und vielleicht eine Pause. 15 Minuten weiter, die Straße entlang, verließ ich die Autobahn und fuhr auf einen sehr kleinen Rastplatz. Es gab wohl nur 1 paar Toiletten und 1 Kaffeeautomaten. Keine anderen Autos. Ich parkte, stieg aus, ging zum Automaten und holte mir 1 Kaffee, in der Hoffnung, dass es reichen würde. Als ich ihn hatte und zum Auto zurückkehrte, fuhr ein weiteres Auto hinein. Sofort erkannte ich den gleichen alten roten Wagen wie zuvor auf der Autobahn. Wie zur Hölle war er wieder hinter mir? Ich hatte ihn nicht überholt, zumindest nicht bewusst. Und es gab keinen anderen Ort zum Anhalten. Er hätte weit auf den Standstreifen müssen und diskret warten müssen, bis ich vorbeikam. Ansonsten hätte man sein Auto am Straßenrand gesehen. Ich stieg ein und sah einen Moment in die Spiegel. Er hatte nicht hinter mir geparkt, sondern fuhr wieder direkt neben mir, wie auf der Autobahn. Ich konnte fühlen, dass er mich ansah, zu intensiv, um es zu ignorieren. Ich sah hin, und tatsächlich tat er genau das. Starrte mich mit diesen unheimlich roten Augen an. Was wollte dieser Typ von mir? Ich startete den Wagen, aber er begann zu rufen. Er schrie etwas, versuchte meine Aufmerksamkeit durchs Fenster zu bekommen. Ich sah wieder hin und er lehnte sich vor und öffnete die Beifahrertür, gestikulierte, dass ich einsteigen sollte. Mit einem verstörend freundlichen Gesichtsausdruck startete ich und warf einen letzten Blick zurück, nur um zu sehen, wie sein Blick sich sofort in ein leeres, todesähnliches Starren verwandelte. Ich fuhr zurück auf die Autobahn, aber der Typ folgte mir. Er versuchte immer noch dasselbe, die Spur zu wechseln und meine Geschwindigkeit anzupassen. Diesmal ließ ich es jedoch nicht zu. Ich wurde etwas aggressiver, um ihn auf Abstand zu halten, aber er passte sich ebenfalls an, wurde ebenfalls aggressiver. Ich bin mir sicher, dass er mehrmals versuchte, mich zu rammen, aber ich bremste schnell genug, bevor er mein Auto treffen konnte. Schließlich sah ich einen Notfallplatz, um zu wenden. Ein Übergang, um auf die andere Richtung der Autobahn zu gelangen. In einer Bruchteilsekunde-Entscheidung, ziemlich gefährlich und illegal, fuhr ich dort hinein, bevor er reagieren und mir folgen konnte. Als ich sicher auf der anderen Seite der Autobahn wieder beschleunigte, sah ich in die Spiegel. Mein Herz raste noch eine Weile. Für einen Moment gingen seine Bremslichter an, aber er schien aufzugeben. Einen Moment später erloschen sie und er fuhr in die andere Richtung weiter. Ich zitterte eine Weile, fand eine Tankstelle und machte eine einstündige Pause, um mich zu beruhigen und Abstand zwischen diesem Typen und mir zu bringen. In dieser Zeit meldete ich den Vorfall der Polizei und sagte im Grunde, dass ich glaube, es sei ein betrunkener und gefährlicher Fahrer gewesen. Aber es brachte nicht viel. Das war bis 4 Tage später, nachdem ich zu Hause angekommen war. Als ich endlich Zeit hatte, richtig durchzuatmen, suchte ich nach, ob die Polizei kürzlich einen betrunkenen Fahrer auf dieser Straße gefasst hatte, in der Hoffnung, ein Foto des Mannes oder Ähnliches zu finden. Aber das, was ich fand, machte die ganze Sache noch verstörender, als ich es mir je hätte vorstellen können. Einen Tag bevor ich Los Angeles verließ, gab es eine Vermisstenmeldung auf genau dieser Straße. Man fand das Auto der Person im Gras und die Person war einfach verschwunden. Keine Spur. Der einzige Hinweis stammte von einem anderen Fahrer auf der Straße, der berichtete, ein rostiges rotes Auto habe erratisch um das Auto herumgefahren, das später verlassen im Gras gefunden wurde. Den ganzen Fall zu lesen fühlte sich fast Déjà-vu an. Genau das, was ich in jener Nacht erlebt hatte, nur dass ich überlebte. Hätten die Dinge anders gelaufen, hätte diese Nacht einen wirklich verstörenden Verlauf nehmen können. Und wahrscheinlich wäre auch ich verschwunden. Vor ein paar Monaten. Mein Freund Thomas und ich hingen abends bei mir zu Hause herum. Keiner von uns musste am nächsten Tag arbeiten, also haben wir uns einfach entspannt und ein paar Bier getrunken. Ehrlich gesagt hatten wir nicht vor, so lange zu bleiben, aber gegen 22 Uhr bot ich Thomas an, auf dem Sofa zu schlafen, wenn er wollte, was eigentlich ziemlich normal war. Er lebte noch bei seinen Eltern, also war der Besuch bei mir seine Möglichkeit, ein bisschen Freiraum zu haben. Jedenfalls hatten wir auch Pläne für den nächsten Morgen gemacht und es sah so aus, als würden wir einen ziemlich guten Tag verbringen. Da Thomas jedoch keine Ersatzkleidung oder Ähnliches dabei hatte und bevor er zu viel trank, fuhr er schnell zurück zu seinem Haus, um ein paar Sachen zu holen. So könnten wir weiter saufen, wenn er zurückkommt und er hätte alles für den nächsten Tag. Natürlich hätte er zu Hause bleiben können, da er sowieso zurückfuhr, aber wie gesagt, er wollte lieber bei mir sein. Die Fahrt dauerte nur 5 Minuten, also wartete ich. Ich wollte auf der Veranda bleiben, bemerkte aber irgendwie nie das heftige Unwetter draußen. Auch ging ich wieder hinein und setzte mich aufs Sofa. Ich scrollte auf meinem Handy und trank, ohne auf die Uhr zu achten. Nach etwa 15 oder 20 Minuten hörte ich schließlich ein Klopfen an der Haustür. Ich stand schnell auf und öffnete beiläufig, aber fast wäre mein Glas gefallen, als ich überrascht feststellte, dass es nicht Thomas war. Es war nur ein Typ, fast ganz in Schwarz gekleidet und durchnässt. Ich schwöre, der Mann sah so unheimlich aus. Es gab keine Möglichkeit, dass ich ihm, selbst betrunken, die Tür geöffnet hätte. Normalerweise hätte ich, selbst wenn ich auf Thomas wartete, erst überprüft, wer da ist. Und bei diesem verrückten Sturm, was machte dieser Typ da draußen? Bevor ich etwas sagen konnte, setzte der Mann einen Fuß in die Türschwelle und sah mich an. Es war klar, dass er stundenlang im Regen gewesen war, obwohl sein Gesicht eine erschöpfte Miene zeigte. Ich griff zur Tür und sagte, dass es mir leid täte. Ich hätte gedacht, es sei jemand anderes. Dennoch behielt er seinen Fuß in der Schwelle und lächelte einfach. Ich begann, die Tür zu schließen, und er merkte immer noch nicht, dass ich ihn loswerden wollte. Sein Fuß blieb genau dort. Es war unglaublich seltsam und auch unangenehm, denn wir standen etwa 4 oder 5 Sekunden einfach so da. Er sagte nichts, und ich war zu betrunken, um etwas zu erwidern. Schließlich bewegte er seinen Fuß, trat zurück und lächelte immer noch, während ich die Tür schloss. Ich ging sofort zurück aufs Sofa und schrieb Thomas eine Nachricht, dass er auf den seltsamen Typen draußen aufpassen sollte. Ehrlich gesagt war die Nachricht eher scherzhaft gemeint. Nach dem Schließen der Tür kam mir alles so lächerlich vor, dass es fast lustig war. Vielleicht hatte ich einfach zu viel getrunken. Ich wartete eine ganze Weile, definitiv länger, als er hätte zurück sein sollen. Ich dachte, der Sturm könnte den Verkehr verzögern, aber als ich zum Fenster ging, sah ich, dass Thomas' Auto schon auf dem Bürgersteig stand. Verwirrt öffnete ich die Haustür, aber Thomas war nicht da. Ich blieb in der Schwelle stehen und sah einen Moment lang in den Regen, aber es war klar, dass Thomas nicht da draußen war. Sein Auto stand geparkt und aus, und ich sah keine Bewegung darin, also saß er definitiv nicht darin. Ich nahm mein Handy und rief sein Handy an. Sofort leuchtete im Auto ein Licht auf. Es war zweifellos sein Telefon, und es leuchtete hell genug, um klar zu sehen, dass er nicht drin war. Jetzt machte ich mir Sorgen. Ich ging durch den Regen bis zum Ende der Einfahrt und sah mich um. Ich rief seinen Namen, aber draußen war der Sturm so stark, dass es sinnlos war. Irgendwie erinnerte ich mich erst, als ich völlig durchnässt war, an den seltsamen Typen, der vorher draußen vor dem Haus gewesen war. Ich begann zu denken, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Mit einem überwältigenden Gefühl rannte ich zurück hinein, schloss die Tür und verriegelte sie. Als ich die Schuhe auszog, spürte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Ich blickte auf und der Hauptflur war dunkel. Wirklich dunkel, als wäre kein Licht mehr an. Ich schwöre, ich hatte wenigstens ein paar Lichter brennen lassen. Langsam ging ich bis ans Ende des Flurs. Der Sturm draußen und die stille Ruhe im Haus machten die Situation viel angespannter, als mir lieb war. Ich kam ans Ende und sah mich um. Alle Zimmer waren dunkel, aber direkt an der Wand zeichnete sich die schwache Silhouette von jemandem ab, der da stand, sich an die Wand gedrückt, als wolle er nicht gesehen werden. Ich muss ihn zu lange angesehen haben, denn nach ein paar Sekunden bewegte sich der Mann sicher auf mich zu. Er hatte einen Arm erhoben und hielt etwas in der Hand. In diesem Moment sah ich nicht genau, was es war, bevor ich wegrannte. Ich nutzte alle Muskeln meines Körpers, um so schnell wie möglich zur Haustür und so weit wie möglich wegzurennen. Ich versteckte mich auf der Veranda eines anderen Hauses und rief die Polizei. Von dort konnte ich durch den Regen die Vorderseite meines Hauses sehen. Minuten später, als die Polizisten eintrafen, sah ich, wie sie ruhig zur Haustür gingen, bevor sie ihre Waffen zogen und hereinstürmten. Ich nehme an, sie sahen den Typen noch im Flur und jagten ihm durch die Hintertür nach, aber sie sagten, er sei über den Zaun gesprungen und sie hätten ihn im Sturm verloren. Ich rannte hin und erzählte ihnen alles, und sie begannen sofort nach Thomas zu suchen. Zum Glück fanden sie ihn in nur 5 Minuten. Er war in einem weiter vorne geparkten Auto eingesperrt und völlig gefesselt. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der draußen vor meinem Haus herumschlich, Thomas mit einer Waffe bedroht hatte, sobald er angekommen war. Dann zwang er ihn, in das Auto weiter unten in der Straße zu steigen, kehrte zu meinem Haus zurück und kam durch die Hintertür herein, während ich nach Thomas suchte, vermutlich, um dasselbe mit mir zu versuchen. Das bedeutet, als ich ihn mit erhobenem Arm sah, hielt er eine Pistole, die direkt auf mich gerichtet war. Wäre es nicht so dunkel gewesen und hätte ich gesehen, was es war, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut, wegzulaufen, was Thomas und mich diesem wahnsinnigen Mann ausgeliefert hätte. Jedenfalls war das Auto, das der Typ benutzte, in dieser Nacht gestohlen worden. Also endete es in einer Sackgasse und der Mann ging im Sturm vollständig verloren. Es gab keinerlei Spuren. Wir haben keine Ahnung, was er bezwecken wollte oder warum er das alles getan hat. Ich war 16 Jahre alt. Ich erinnere mich nicht einmal, in welchem Monat es war, aber ich weiß, dass es irgendwann im Sommer war. Meine Eltern waren für das Wochenende weg, also verbrachte ich die 2 Tage allein und machte, was ich wollte. Meistens wechselnd zwischen YouTube schauen, spielen und etwas aus der Küche naschen. Ich war 99 der Zeit in meinem Zimmer oben und hatte Kopfhörer auf. Ich glaube, als Teenager fühlt es sich gut an, im eigenen Zimmer zu sein und tun zu können, was man will, ohne gestört zu werden. Irgendwann, während ich spielte, fing ich an, Stimmen zu hören. Zuerst dachte ich, es würde ein Video im Hintergrund abgespielt, aber als ich YouTube überprüfte, war alles pausiert. Dann nahm ich die Kopfhörer ab und bemerkte, dass die Stimmen von draußen kamen. Ich hatte das Schlafzimmerfenster ein Stück geöffnet, um nur das gedämpfte Geräusch von jemandem zu hören, der sprach. Es regnete auch, was es noch schwieriger machte. Sie mussten in der Nähe sein, direkt an den Außenwänden des Hauses. Ich konnte nicht erkennen, was sie sagten oder ob sie mit jemand anderem sprachen. Ich hörte nur eine Stimme. Als ich vom Stuhl aufstand und zum Fenster ging, um besser zuhören zu können, hatten sie bereits aufgehört zu sprechen. Ich beschloss, nach unten zu gehen und aus einigen anderen Fenstern zu schauen, um zu sehen, ob sie noch da waren, weil es ehrlich gesagt ziemlich seltsam war, dass um 20 Uhr jemand so nah am Haus herumlief. Es schien, als wäre die Person bereits gegangen, denn als ich nach unten ging, sah ich keine Spuren von jemandem. Ich nutzte die Gelegenheit, um eine Tüte Chips aus der Küche zu holen und ging dann wieder in mein Zimmer. Es muss etwa eine Stunde vergangen sein, aber sie verging wie im Flug. Ich war mitten in einem Spiel, als ich plötzlich eine Stimme außerhalb meiner Kopfhörer hörte. Selbst mit aufgesetzten Kopfhörern war die Stimme viel klarer zu hören als zuvor. Nicht unbedingt lauter, aber deutlich weniger gedämpft. Und ich schwöre, ich wusste, was sie sagte. Schnell zog ich das Headset ab und lauschte. Das Haus war still und knarrte, während ich etwa 15 Sekunden wartete, bevor ich die Stimme wieder hörte. Luke. Der Mann nannte meinen Spitznamen. Mein voller Name war Lucas, aber meine Kollegen nannten mich immer Luke. Und so sprach er mich an. Ich erkannte die Stimme des Mannes nicht. Und das Wichtigste, ich war mir fast sicher, dass seine Stimme von unten kam, wie aus dem Inneren des Hauses, direkt unter mir. Vorsichtig legte ich die Kopfhörer auf den Schreibtisch, stand auf und ging zur Zimmertür. Ich versuchte, sie sehr langsam zu öffnen, damit sie nicht quietschte oder Lärm machte. Gerade als ich sie öffnete, rief er meinen Namen wieder. Obwohl rief nicht das richtige Wort ist. Er nannte ihn, aber fast flüsternd. Es war wie, wenn man jemanden nur kurz etwas fragen will. Sehr ruhig und freundlich. Im Kontext, dass dieser Mann in mein Haus eindrang, machte das alles nur noch unheimlicher. Seine Stimme war rau. Er schien Mitte 50 zu sein, mit einem ganzen Leben voller Rauch. Als er meinen Namen noch einmal sagte, konnte ich bestätigen, dass er definitiv im Haus war und wahrscheinlich direkt um die Treppe herum. Ich trat zurück und ließ die Tür offen, aus Angst, sie zu schließen und Lärm zu machen, während er so nah war. Dann ging ich zum Hinterfenster, öffnete es etwas mehr, kletterte vorsichtig aufs Dach und schloss es so weit wie möglich, ohne dass es blockierte. Es war kein richtiges Dach, sondern eher der Vordachüberstand der Veranda. Zufällig lag es direkt an meinem Fenster, bildete eine Art schrägen Sims von etwa 1 Meter, auf dem ich sitzen oder stehen konnte. Definitiv nicht die sicherste Option, noch dazu nass und rutschig vom Regen. Aber ich hatte nicht viele Möglichkeiten, außer mich im Zimmer zu verstecken, wo sie mich wahrscheinlich gefunden hätten, bevor die Polizei kam. Da bemerkte ich, dass ich mein Handy auf dem Schreibtisch liegen gelassen hatte. Ich war zu beschäftigt, damit rauszukommen, um daran zu denken. Ich näherte mich dem Fenster, um zurückzugehen und es zu holen. Aber gerade als ich den Kopf ins Zimmer steckte, sah ich einen Schatten im Türrahmen, der den Flur hinunterging. Ich zog mich schnell zurück, um nicht gesehen zu werden. Mein Herz raste. Ein paar Sekunden später hörte ich Geräusche von umgestoßenen Dingen in mein Zimmer und dann rief der Mann wieder meinen Namen. Luke. Dieser sanfte, gruselige Ton. Ich lugte ein wenig hervor, um teilweise ins Zimmer zu sehen. Alles, was ich sah, war sein Schatten an der Wand, der sich bewegte und auf meinen Schreibtisch schaute. Wahrscheinlich, um zu sehen, dass ein Spiel offen war und zu verstehen, dass ich irgendwo in der Nähe sein musste. Ich wollte mehr sehen, um zu erkennen, wer es war, aber ich konnte es mir nicht leisten, entdeckt zu werden. Ich bekam dieses Instinktgefühl, dieses tiefe Bauchgefühl, dass ich entdeckt werden würde. Auch handelte ich schnell und bewegte mich zum entferntesten Punkt des Sims. Unter mir war nur ein kleiner Busch und etwas Gras. Der Sturz würde etwa 2 bis 3 Meter betragen. Ich hing kurz, ließ mich dann fallen, schlug mit den Beinen auf und sprang zurück. Es tat weh, aber ich brach mir nichts. Ich stand auf und rannte zum nächstgelegenen Nachbarhaus. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie manche Leute in den Geschichten, die ich höre, das schaffen. Denn bei mir öffnete niemand die Tür. Es war Mitternacht und sie hielten mich wahrscheinlich für einen Verrückten, der hereingelassen werden wollte. Am Ende half es, weil eines der Häuser wegen der Schläge an der Tür die Polizei rief. Und dann konnte ich dem Beamten meine Lage erklären. Ich habe keine Möglichkeit zu wissen, wie lange ich draußen war. Ich schätze etwa 20 Minuten, bevor die Polizei kam. Der Mann, der in meinem Haus war, war verschwunden. Aber der Beamte fand das Fenster meines Zimmers weit geöffnet vor. Irgendwann hatte der Typ den Sims überprüft, nachdem ich weg war. Es erschütterte mich, wie nah ich dran war. In den folgenden Tagen schwollen meine Beine von dem Sturz an, aber letztlich erlitt ich keine bleibenden Verletzungen. Es ist verrückt zu denken, dass diese Entscheidung mir tatsächlich das Leben gerettet oder die verdrehten Pläne dieses Eindringlings vereitelt haben könnte. Ich glaube, es wird mich immer ein wenig verfolgen, zu wissen, dass ich so nah dran war, zu sehen, wer der Mann war und es trotzdem nicht tat. Ich wünschte, ich hätte das Risiko auf mich genommen und nachgeschaut. Aber jetzt, wo ich nicht in einer Lebensgefahr war, ist es leicht zu sagen. Soweit meine Familie und ich wissen, ist der Typ nie zurückgekehrt oder hat sich weiter gemeldet. Ich bin jetzt viel älter, also glaube ich nicht, dass noch etwas daraus wird. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich arbeite als Sicherheitskraft in einem kleinen Bürokomplex in der Stadt. Selbst nachdem dies passiert ist, habe ich beschlossen, den Job zu behalten, weil ich nichts Besseres mit besserer Bezahlung gefunden habe. Glaub mir, ich werde gehen, sobald ich kann. Das schon. Ein Teil des Grundes, warum ich den Job angenommen habe und warum es mir nichts ausmachte, war, dass der Bürokomplex Teil eines großen Businessparks in einer ziemlich wohlhabenden Gegend der Stadt war. Ehrlich gesagt konnte ich mir nicht vorstellen, warum jemand versuchen sollte, in so einen Ort einzubrechen. In einem Viertel wie diesem müssten sie wissen, dass Sicherheit vorhanden ist, wenn nicht persönlich. Dann zumindest über Kameras und Überwachungssysteme. Nun, ich stempelte um 22 Uhr ein, machte meine ersten schnellen Runden, um alle Detektionssysteme zu aktivieren und ging dann in das Sicherheitsbüro. Um ehrlich zu sein, war es eher ein Schrank. Keine Fenster, nichts, also kein angenehmer Ort zum Verweilen. Wenn ich es vermeiden kann, gehe ich lieber häufig ein Stück. Eigentlich sollte ich jede Stunde eine Runde drehen, einschließlich einer Patrouille um das Gebäude. Aber ich tat es öfter, weil das Beobachten der Kameras und Systeme langweilig war. An diesem Abend regnete es jedoch zu stark, um draußen herumzulaufen, auch blieb ich drinnen und ging durch die Flure. Eine Sache ist zu erwähnen. Die Kameras beschlugen immer, sobald es regnete, was alle Außenkameras fast nutzlos machte. Kaum eine halbe Stunde nach Beginn meiner Schicht erschien eine Alarmmeldung auf dem Monitor. Bewegung wurde an einer Kamera an der Vorderseite des Gebäudes erkannt. Ich überprüfte es und konnte kaum etwas erkennen, obwohl es so aussah, als könnte jemand vor der Eingangstür stehen. Ich sah nur ein wenig Bewegung. Also ging ich aus dem Büro und hinunter in den ersten Stock. Ich wollte nur nachsehen, was der Typ wollte oder ob überhaupt jemand da war. Aber als ich die Tür öffnete und hinaussah, war niemand da. Es regnete immer noch heftig und es war niemand zu sehen. Ich schloss die Tür und setzte den Alarm zurück. Sehr seltsam, dass jemand in dieser Nacht draußen war. Vielleicht hatte er sich im Gebäude geirrt. Auf jeden Fall schien er verschwunden zu sein, also versuchte ich, mir keine Sorgen zu machen. Ich kehrte ins Büro zurück. Ich saß nur ungefähr 5 Minuten, als ich ein Telefon klingeln hörte. Es war nicht das Sicherheitstelefon an meinem Schreibtisch. Es klang, als käme es von einem Stockwerk tiefer, aus einem der Büros. Genervt stand ich auf und ging hinunter, aber bis ich ankam, hatte es bereits aufgehört zu klingeln. Ich wartete ein paar Minuten und fast so, als hätte ich es vorausgesehen, klingelte es wieder. Ich folgte dem Geräusch zu einem scheinbar normalen Büroraum. Reihen von Schreibtischen, Hauptlichter aus, aber genau in der Mitte leuchtete ein kleines Licht eines Telefons auf einem der Schreibtische. Ich ging näher. Auf dem Display stand unbekannter Anrufer. Es kam mir extrem seltsam vor, dass ein beliebiges Telefon auf einem Schreibtisch klingelte. Warum dieses und nicht das Empfangstelefon des Unternehmens? Wie sollte jemand die spezielle Nummer und Durchwahl eines Bürotelefons kennen? Ich wollte abheben und fragen, wer anruft. Das Rätsel war schwer zu ignorieren, aber es war nicht meine Angelegenheit, zufällige Anrufe entgegenzunehmen. Wahrscheinlich hätte ich Probleme bekommen, wenn jemand erfahren hätte, dass ich es getan hätte, also ließ ich es. Ich wusste nicht, wie man es stumm schaltet, also hörte ich die verdammte Klingel eine Stunde lang von unten, während ich oben im Sicherheitsraum saß. Um 1 Uhr morgens stand ich auf und machte eine schnelle Kontrolle der Büros. Nur die üblichen Runden. Es dauerte nur 10 Minuten und ich war wieder am Sicherheitsposten. Aber ich hatte mich noch nicht einmal hingesetzt, als ich einen Schlag hörte, der durch das Gebäude hallte. Es klang, als käme er aus dem Treppenhaus oder vielleicht aus einem Flur. Ich erschrak sehr. Ich überprüfte das System, aber sah nichts Auffälliges. Auch rannte ich in den ersten Stock, um die Türen, die ich gerade überprüft hatte, erneut zu kontrollieren. Ich erschrak, als ich mich der Haupttür näherte und ein grünes Blinklicht am Alarmsystem bemerkte. Es war auf Pause. Praktisch war diese Tür deaktiviert. Nicht einmal ich hatte das gemacht. Ich schaltete sie nur ein oder aus, aber nie auf Pause. Mit einem unguten Gefühl stieß ich die Tür auf und schaute hinaus. Es regnete immer noch in Strömen und es war niemand zu sehen. Ich schloss die Tür und verriegelte sie erneut. Diese Nacht geschah etwas wirklich Seltsames. Und es war das erste Mal, seit ich diesen Job habe, dass ich mich wirklich unwohl fühlte. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Ich begann hastig, die Treppe hinaufzugehen, in der Hoffnung, dass mir eine weitere Kontrolle des Systems eine Antwort geben würde. Ich kam in den 3. Stock und hielt direkt auf der Treppe an. Die Tür zum Büroflur des 3. Stocks, von wo das Telefon zuvor geklingelt hatte, stand offen. Ich ging vorsichtig näher, hörte nichts und blickte in den Flur. Und dann wurde alles schwarz. Mein Sehen, mein Hören, wahrscheinlich mein gesamtes Bewusstsein wurde für einen Moment unterbrochen. Als ich wieder zu mir kam, war ich völlig benommen und taumelte zurück. Und obwohl ich kurz ohnmächtig war, wusste ich sofort, dass mir jemand auf den Hinterkopf geschlagen hatte. Während mein ganzer Körper gegen das Bewusstloswerden kämpfte, fiel ich einige Stufen die Treppe hinunter und sah die verschwommene Silhouette einer Person an der Tür stehen. Ich richtete mich sofort auf und stieg die restlichen Stufen schwankend hinunter, mit klingelnden Ohren und pochendem Kopf. Als ich das Gebäude endlich verließ, benutzte ich das Arbeitstelefon an meinem Gürtel, um schnell die 911 anzurufen. Ich versteckte mich hinter meinem Auto im Regen, während ich auf das Eintreffen wartete. Ich war so benommen, dass ich nicht sagen konnte, wie lange ich wartete. Sie fanden niemanden im Gebäude. Sie brachten mich ins Krankenhaus und ich wurde wegen einer ziemlich starken Gehirnerschütterung behandelt, war aber ansonsten in Ordnung. Obwohl es wie ein normaler Einbruch erscheinen mag, gab es viele Dinge, die es eher, professionell erscheinen ließen. Vermutlich wählten sie eine regnerische Nacht, als die Kameralinsen beschlagen waren. Und vorausgesetzt, sie waren es, die anriefen, kannten sie die Telefonnummer eines bestimmten Mitarbeiters, die nicht öffentlich zugänglich war. Und am überzeugendsten, sie wussten genau, wie das Sicherheitssystem funktionierte und wie man es deaktiviert, um ungesehen hereinzukommen. Es scheint so viel Zufall, als dass es jemand impulsiv getan hätte. Der Typ schlug mich außerdem sehr hart. Ich konnte nichts erkennen außer einem verschwommenen Umriss. Auch konnte ich der Polizei keine Beschreibung geben. Alles in allem weiß ich, dass ich keine Antworten bekommen werde. Ich arbeite Monate nach dem Vorfall weiterhin dort und das Unternehmen hat mir nichts gesagt. Nichts darüber, ob etwas gestohlen wurde, wer es war oder wozu jemand hereingekommen ist. Gar nichts. Es ist wirklich seltsam. Und ich suche immer noch nach einem neuen Job. Bis dahin werde ich aber viel wachsamer sein und auf alles achten, was in diesem Büro seltsam erscheint. Das war letzten Herbst, in der ersten oder zweiten Oktoberwoche. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich anfangen soll, weil ehrlich gesagt alles völlig überraschend geschah. Es war ein normaler Montagnachmittag. Ich kam von der Arbeit nach Hause, kurz nach Sonnenuntergang. Normalerweise parke ich in der Garage und gehe von dort hinein. Doch als ich hereinkam, bemerkte ich etwas, das an der Haustür hing. Auch parkte ich stattdessen in der Einfahrt und ging hoch, um zu sehen, was es war. Direkt an der Türklinke klebte ein Umschlag. Ich wusste sofort, dass es kein gewöhnlicher Werbeflyer war, weil mein Name mit Kugelschreiber vorne handschriftlich darauf stand. Innen drin war ein handgeschriebener Brief. Er war kurz, aber was darin stand, erschien mir ziemlich beunruhigend. Im Wesentlichen erwähnte die Person, dass sie Interesse an mir habe und sich am nächsten Tag zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort treffen wolle. Merkwürdigerweise war das einer meiner freien Arbeitstage, aber ich nahm an, dass es nur ein Zufall war. Der Autor des Briefes unterschrieb nicht, also hatte ich keine Ahnung, wer es war. Natürlich würde ich niemals zu einem Treffen mit einem Fremden gehen. Ich ging ins Haus, zerriss den Brief und warf ihn in den Müll. Ich fand alles ziemlich beunruhigend, weil sie meinen Namen und meine Adresse kannten und sagten, dass die interessiert seien, was seltsam ist, da ich keine Ahnung hatte, wer sie waren. Jedenfalls dachte ich, das Zerreißen des Briefes würde mir helfen, mich nicht zu sehr zu stressen, da ich ohnehin nichts dagegen tun konnte. Zumindest noch nicht. Schließlich könnte es ein dummer Scherz gewesen sein. Ich setzte den Abend fort und ging kurz vor 23 Uhr ins Bett. Wie erwähnt, hatte ich am nächsten Tag frei, also schlief ich aus und verbrachte praktisch den ganzen Tag im Haus. Ich erinnere mich kaum, was ich den ganzen Tag machte, aber ich weiß, dass ich spät zu Abend aß, so gegen 8 oder 9, und mich danach sofort aufs Schlafengehen vorbereitete. Ich ging die Treppe hinauf ins Schlafzimmer, um eine lange, entspannende Dusche zu nehmen. Kurz nachdem ich begonnen hatte, hörte ich jedoch die Türklingel. Verwirrt darüber, wer um diese Zeit an meiner Tür sein könnte, schob ich den Duschvorhang beiseite und lauschte eine Minute. Aber da ich nichts weiter hörte, nahm ich an, dass sie gegangen waren. Ich hätte sowieso nicht die Tür geöffnet. Ich schloss den Vorhang und setzte die Dusche fort. Während ich unter dem Wasser stand und versuchte, mich zu entspannen, begann ich, die Punkte zwischen dem Brief von gestern und dem seltsamen Klingeln zu verbinden. Ich wusste, dass ich vielleicht überreagierte, aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wurde von Minute zu Minute stärker. Und dann hörte ich etwas. Es klang wie leichte Klopfoder, vielleicht Knarrgeräusche irgendwo direkt hinter dem Duschvorhang. Ich blieb regungslos stehen und lauschte. Dann drehte ich schnell die Dusche ab und zog den Vorhang beiseite. Nichts war da. Mein Herz schlug immer noch schnell, als ich herausging, mich abtrocknete und anzog. Das Erste, was ich tun musste, war, die Haustür zu überprüfen. Ich ging vorsichtig hinunter und schaute durch den Türspion, sah aber niemanden draußen. Auch öffnete ich die Tür. Sofort fiel ein Stück Papier aus dem Türspalt. Bevor ich mich bückte, um es aufzuheben, sah ich mich draußen um. Das Rascheln der Blätter im Wind und das Zirpen der Grillen waren die einzigen Geräusche. Soweit ich sehen konnte, war die ganze Nachbarschaft dunkel und still. Unheimlich ruhig. Ich hob das Papier auf und schloss die Tür. Dann entfaltete ich es. Es war eine Notiz in derselben Handschrift wie die von gestern. Als ich sie las, spürte ich, wie mir das Blut in den Kopf schoss und mein Gesicht erblasste. Der Autor war offensichtlich verärgert, weil ich das Treffen früher am Tag verpasst hatte. Es war, als glaubte er wirklich, dass ich erscheinen musste. Am Ende des Briefes unterschrieb er diesmal mit seinen Initialen DN. Das war unglaublich gruselig und beunruhigend, weil es weit mehr war als eine kleine Notiz. Es fühlte sich viel persönlicher, unheimlicher und weniger wie ein dummer Scherz an. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte, weil er bereits gegangen war und ich immer noch nicht wusste, wer er war. Selbst mit seinen Initialen hatte ich keine Ahnung. Ich lief eine Weile im Wohnzimmer auf und ab, mindestens 30 Minuten. Trotzdem hatte ich, während ich durch mein eigenes Haus ging, ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute und überprüfte die Fenster und die Tür immer wieder, sah aber nie etwas. Schließlich wusste ich, dass ich schlafen musste. Ich beschloss, am Morgen zur Polizei zu gehen und den Brief mitzunehmen, um zu sehen, was sie dazu sagen konnten. Ich begann, die Treppe hinaufzugehen. Oben angekommen, hörte ich plötzlich wieder diese Klopf- oder Knarrgeräusche. Dieselben, die ich in der Dusche gehört hatte, diesmal aus dem Schlafzimmer. Ich eilte ins Zimmer. Nichts war da. Kein einziges Objekt im Raum konnte die Geräusche erklären, die ich gehört hatte. Zugegeben, die Geräusche für sich waren nicht beängstigend. Aber mit allem, was bisher passiert war, ließ es mich glauben, dass alles etwas bedeuten könnte, auch wenn es wahrscheinlich nichts war. Ich schloss die Tür des Schlafzimmers sicherheitshalber ab. Dann überprüfte ich den Schrank und jede Ecke des Zimmers, um mich besser zu fühlen. Kurz bevor ich ins Bett ging, erinnerte ich mich an einen weiteren Ort. Ich ging dort nie hin, aber es gab einen kleinen Balkon, der an das Hauptschlafzimmer angrenzte. Ich bin eine zurückhaltende Person und habe immer die Jalousien geschlossen, also vergaß ich oft, dass er überhaupt existierte. Ich ging hinüber und schob die ersten Jalousien beiseite, um den Türgriff zu erreichen. Ich musste ihn nicht einmal berühren, um zu sehen, dass die Tür bereits unverschlossen war. Ich hätte sie niemals so gelassen. Ich hatte jedoch keine Gelegenheit, die Tür zu öffnen, denn eine Sekunde später bewegte sich eine Gestalt aus der Ecke des äußeren Balkons. Ich schaute abrupt hin, sah, dass er mich ansah, während er zur anderen Seite der Tür ging. Ich drehte mich um und rannte aus dem Zimmer. Ich hörte die Balkontür hinter mir aufgehen. Ich rannte zum nächsten Nachbarn, von dem ich wusste, dass er mir helfen würde. Der Mann schien nicht zu wissen, wohin ich gerannt war. Die Polizei war innerhalb von 10 Minuten bei mir zu Hause. Ich war immer noch sehr nervös, weil ich wusste, wie schrecklich es wäre, wenn der Mann entkommen würde. Leider geschah genau das. Sie fanden ihn nie. Ein paar Beamte und ich begannen, den Ablauf der Ereignisse durchzugehen, und es war ziemlich klar, dass der Mann eingedrungen war, während ich duschte. Wahrscheinlich stammten die Geräusche, die ich dort gehört hatte, von ihm, als er die Balkontür öffnete und schloss, um sich zu verstecken. Da ich später dieselben Geräusche wieder hörte, muss er irgendwann ins Haus gekommen sein, während ich hin und her ging und über den Brief nachdachte. Was alles noch unheimlicher macht, ist, dass das Gefühl, beobachtet zu werden, jetzt Sinn ergab. Und was mich am meisten beunruhigt ist, dass mir der kurze Blick auf den Mann, der mich ansah, seltsam vertraut vorkam. Nicht wie jemand, den ich kenne, aber vielleicht jemand, den ich irgendwann flüchtig gesehen habe. Es quält mich, dass ich nicht bestimmen kann, wann oder wo ich ihn gesehen habe. Es hätte wirklich irgendjemand sein können, zum Beispiel beim Einkaufen. Was es noch beunruhigender macht, dass genau dieser Mann mir folgen, mich belästigen und eine gefährliche Fixierung auf mich entwickeln konnte. Diese Nacht hätte auf viele Arten enden können. Und das Einzige, wofür ich dankbar sein kann, ist, dass ich fast unversehrt herausgekommen bin. Es ist fast ein Jahr vergangen und bisher ist nichts weiteres passiert. Keine weiteren Notizen, keine seltsamen Geräusche, nichts. Ich hoffe, dass es vorbei ist, aber selbst jetzt schaue ich ständig über die Schulter und bin mir nie sicher, wer mich beobachtet. Ich bin ein Single Mitte 30 und lebe seit über einem Jahr allein in diesem Mietshaus. Es ist ein kleiner, gemütlicher Ort in einer ruhigen Nachbarschaft. Nichts Luxuriöses, aber bequem. Und die Miete ist angemessen. Ich habe hier eine gute Routine entwickelt und fühle wirklich, dass ich mir ein Zuhause geschaffen habe. Der Vorfall ereignete sich an einem Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Ich bereitete mich darauf vor, ins Bett zu gehen, als ich aggressive Schläge an der Haustür hörte. Es waren keine Klopfzeichen, sondern richtige Schläge, als würde jemand versuchen, die Tür einzutreten. Ich schaute aus dem Fenster, konnte aber wegen der ungünstigen Position des Verandalichts nicht viel erkennen. Obwohl ich nicht sehen konnte, wer es war, und die Schläge so aggressiv waren, bin ich ziemlich kräftig gebaut, also hatte ich weder Angst noch Panik. Eher war ich verärgert und verwirrt. Ich öffnete die Haustür und achtete darauf, dass das Fliegengitter als zusätzliche Schutzschicht geschlossen blieb. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte zu sehen, aber das, was ich sah, war gelinde gesagt schockierend. Dort stand ein extrem aufgeregter Mann. Er schien ein paar Jahre älter als ich zu sein. Mittelgroß, zerzaustes Haar und Kleidung, die aussah, als hätte er sie mehrere Nächte hintereinander zum Schlafen getragen. Aber was mich wirklich alarmierte, war, wie wütend und instabil er wirkte. Seine Augen sprangen umher, und er atmete schwer, als hätte er gerade gerannt oder einen Panikanfall. Außerdem ging er hin und her, als könnte er seine Füße nicht stillhalten. Bevor ich überhaupt fragen konnte, was er wollte, begann er zu schreien, dass dies sein Haus sei und dass ich ihn hereinlassen solle. Er behauptete, ich dringe in sein Eigentum ein und würde die Polizei rufen, wenn ich nicht sofort verschwände. Ich dachte, er sei entweder high oder habe irgendeine psychische Krise, vielleicht beides. Ich versuchte, ihn zu beruhigen und erklärte, dass er sich geirrt habe, aber er wurde noch aufgeregter. Dann begann er, Details über das Haus preiszugeben, die mich wie gelähmt zurückließen. Ich erinnere mich nicht einmal an alles, was er sagte, aber er kannte mehrere Dinge im Haus, die man von außen nicht erkennen konnte. Details, die nur jemand wissen würde, der wirklich dort gelebt hat. Zum Beispiel wusste er, dass die Tür des Hauptschlafzimmers schlecht konstruiert ist und mit der Toilette kollidiert. Er wusste, dass die Hintertür klemmt und man sie beim Drehen des Knaufs leicht anheben muss. Es gab noch weitere Dinge, aber ich kann mich wirklich nicht an alles erinnern. Ich glaube, ich habe nicht einmal etwas gesagt, während er sprach. Ich stand einfach nur schockiert da, aber das war erst der Anfang. Es sollte noch viel, viel seltsamer werden. Durch das Fliegengitter zog er einen Ordner hervor und begann mir Dokumente zu zeigen. Er hatte etwas, das wie ein Mietvertrag mit seinem Namen datiert auf etwa 6 Monate vor meinem Einzug aussah. Dazu Briefe, die an ihn an dieser Adresse adressiert waren. Alles wirkte offiziell, obwohl ich vermutete, dass es möglicherweise gefälscht sein könnte. Aber das Beunruhigendste war, als er sein Telefon hervorholte und mir Fotos zeigte. Es waren buchstäbliche Bilder von ihm in meinem Haus. Auf meinem jetzigen Sofa sitzend, vor dem Fernseher, in der Küche kochend, sogar in meinem jetzigen Schlafzimmer liegend. Die Fotos wirkten aktuell und völlig echt. Sie waren nicht offensichtlich bearbeitet oder inszeniert und die meisten waren nicht allein. Es waren andere Personen darauf, die ich alle nicht kannte. Er zeigte mir ein Foto, das angeblich vom vergangenen 4. Juli stammte, vor nur wenigen Monaten. Es war ein Selfie einer Frau, die ich nicht erkannte. Auf dem Bild lächelten sie. Die Frau, er und einige weitere Personen in die Kamera am Küchentisch. Eine Feuerwerksbox stand daneben und die Details und der Kontext des Fotos ließen es völlig authentisch erscheinen. In diesem Moment begann ich ernsthaft, meine eigene Erinnerung und Vernunft in Frage zu stellen. Wie konnte diese Person all diese Beweise haben, wenn sie nie hier gelebt hatte? Ich fragte mich, ob ich irgendwie Erinnerungen daran blockiert hatte, das Haus mit jemandem zu teilen. Und ob ich derjenige war, der einen psychischen Zusammenbruch erlitt. Es war unheimlich, besonders weil ich genau wusste, dass ich am 4. Juli zu Hause gewesen war, was die Fotos noch rätselhafter machte. Die Situation war so surreal, dass ich ihm sagte, ich würde die Polizei rufen, um alles zu klären. Nicht aggressiv. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun sollte. Ich dachte, sie könnten die Aufzeichnungen prüfen und herausfinden, was vor sich ging. Aber in dem Moment, in dem ich erwähnte, die Polizei zu rufen, änderte sich seine Haltung völlig. Plötzlich wurde er sehr ruhig und sagte, dass er draußen warten würde, während ich den Anruf tätigte. Dann ging er einfach von der Tür weg und verschwand in der Dunkelheit. Ich schaute aus dem Fenster, konnte aber nicht sehen, wohin er ging. Als die Polizei etwa 10 Minuten später eintraf, erklärte ich die ganze seltsame Situation. Sie rieten mir, meinen Vermieter zu kontaktieren, um mit den vorherigen Mietern zu sprechen und vielleicht Antworten zu bekommen. Ich hatte alle Unterlagen, die belegten, dass ich das Haus mietete, aber als ich anbot, sie zu zeigen, wiesen sie es zurück. Sie sagten, wahrscheinlich habe die Person an meiner Tür eine psychische Episode durchgemacht und solange sie weg sei, solle ich mein Leben weiterführen. Dann gingen sie. Damit war ich jedoch nicht zufrieden. Dass der Typ weg war, beantwortete nicht die Frage, wie zur Hölle er all diese Beweise haben konnte. Mit Hilfe meines Vermieters konnte ich schließlich Kontakt zu den vorherigen Mietern aufnehmen. Ich muss erwähnen, dass mein Vermieter auch keine Ahnung hatte, was passiert war, und sagte, er kenne niemanden, der auf die Beschreibung dieses Mannes passe, und habe nie an jemanden wie ihn vermietet. Die früheren Mieter wussten ebenfalls nicht, wovon ich sprach. Sie sagten, sie hätten nie mit jemandem zusammengelebt, der auf ihn gepasst hätte. Und hätten 3 Jahre allein in dem Haus gelebt, bevor sie auszogen. Sie waren ebenso verwirrt wie ich, wie dieser Fremde ein so detailliertes Wissen über das Haus haben und scheinbar legitime Fotos von sich darin besitzen konnte. In den folgenden 2 Wochen war ich ständig auf der Hut, aber es passierte nichts. Und ich begann zu denken, dass es vielleicht ein ausgeklügelter, gescheiterter Betrug gewesen sei. Aber natürlich war das größtenteils Wunschdenken. Eines Nachts kam ich nach einem Abend mit Freunden nach Hause und fand mein Haus völlig durchsucht vor. Es war kein typischer Raub, bei dem jemand wertvolle Gegenstände stiehlt und verschwindet. Der Ort war völlig auf den Kopf gestellt, als hätte jemand nach etwas Bestimmtem gesucht. Ich hatte keine Ahnung, wonach. Das Verrückteste war, dass die meisten meiner elektronischen Geräte und anderen Wertgegenstände noch da waren, obwohl die Räume, in denen sie standen, durchwühlt waren. Die Polizei fand keine Anzeichen von gewaltsamem Eindringen, was darauf hindeutete, dass die Person eine Schlüsselkopie hatte. Angesichts des Zeitpunkts und der Verbindung zum seltsamen Vorfall 2 Wochen zuvor schien es offensichtlich, dass dieselbe Person verantwortlich war. Die Polizei nahm die Angelegenheit danach ernster, ebenso mein Vermieter. Er wechselte sofort alle Schlösser des Hauses kostenlos und installierte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Die am meisten akzeptierte Theorie und die, an die ich glaube, ist, dass ein Verrückter wirklich glaubt, in meinem Haus zu wohnen und hereingekommen ist, um persönliche Gegenstände oder Ähnliches zu suchen. Und das ist schon problematisch genug, aber es erklärt überhaupt nicht, wie er all diese Unterlagen hatte, geschweige denn buchstäbliche Kopien meines Hausschlüssels. Ich wünschte, ich hätte die Vernunft gehabt, den angeblichen Mietvertrag, den er mir zeigte, genauer zu prüfen, denn ich hätte seinen Namen erfahren können, aber in dem Moment dachte ich nicht klar. Die Dokumente machen mir nicht so viel Angst. All diese Dinge könnten leicht gefälscht oder manipuliert sein, einschließlich der angeblichen Korrespondenz. Was mich bis ins Mark erschreckt, sind jedoch die Fotos. Ich habe keine Erklärung für eines dieser Dinge. Möglicherweise sind es sehr alte Fotos mit manipulierten Datumsangaben. Aber selbst dann erklärt es nicht, warum mein Vermieter, der sein ganzes Leben lang Eigentümer dieses Hauses war, ihn nicht erkennen würde. Ein Freund schlug vor, dass ich es mit etwas Unnatürlichem zu tun hätte. Ich glaube nicht an so etwas, aber ich sage, dass ich ein unheimliches Gefühl habe, das mich begleitet, wann immer ich in meinem Haus bin, was die meiste Zeit der Fall ist. Ich kann die ganze Sache nicht rationalisieren. Ich hoffe einfach, dass dies das Ende der Ereignisse ist. Diese Geschichte ereignete sich vor etwa 10 Jahren. Ich wuchs in einem eher kleinen Haus auf. Den Großteil meiner Kindheit teilte ich mir ein Zimmer mit meinem älteren Bruder. 2 Einzelbetten an gegenüberliegenden Seiten des Zimmers, 2 Kommoden und 2 Schränke. Nicht einmal Platz für einen Schreibtisch hatten wir. Es war nicht beengend, aber auch nicht wirklich bequem. Als mein Bruder dann aufs College ging, räumte ich sofort sein Bett aus dem Zimmer und beanspruchte den Platz gewissermaßen für mich natürlich mit seiner Erlaubnis. Endlich war ich alt genug, dass ein Schreibtisch im Schlafzimmer notwendig war. Es war schön, die Hausaufgaben nicht mehr im Keller oder im Büro meines Vaters machen zu müssen. Diese Anordnung funktionierte perfekt für die 2 Jahre, bevor ich selbst aufs College ging, zu einer Zeit, als ich nicht mehr zu Hause lebte, also spielte es keine Rolle mehr. Nach meinem Abschluss bekam mein Bruder einen Job in der Stadt, in unserer Heimatgegend. So endeten wir beide wieder im Elternhaus. Und das Erste, was er tat, du ahnst es, war, unser altes Zimmer zu beanspruchen, das ich monatelang umgestaltet hatte. Anfangs war ich ein wenig verärgert. Aber meine Eltern relativierten es damit, dass ich im Grunde dasselbe mit ihm gemacht hatte, auch sei es nur fair. Dagegen konnte ich nichts sagen, also akzeptierte ich es. Als ich meinen Abschluss gemacht hatte, hatte ich ebenfalls einen Job in der Stadt gefunden, also beschloss ich, ebenfalls ins Elternhaus zurückzukehren, genau wie mein Bruder. Leider hatte ich nun kein eigenes Zimmer mehr, also musste ich andere Arrangements treffen. Das einzige ungenutzte Zimmer im Haus war das Gästezimmer im Obergeschoss. Obwohl es nur halb so groß war wie mein altes Zimmer, musste es reichen. Das Gästezimmer lag direkt neben dem Büro meines Vaters, dem einzigen anderen Zimmer auf dieser Etage. Es befand sich auch direkt über der Garage, was bedeutete, dass jedes Mal, wenn jemand den Garagenknopf drückte, der ganze Boden für die 10 Sekunden vibrieren würde, die das Öffnen der Tür dauerte. Das Zimmer ragte ein wenig aus dem Haus heraus, da es in der Ecke lag. Deshalb hatte es 2 Fenster an sich kreuzenden Wänden, eines mit Blick auf die Einfahrt und eines auf die Seite des Hauses. Es war nicht ideal, aber größtenteils privat und ruhig. Dieser Vorfall ereignete sich an einem Freitagabend, als ich allein zu Hause war. Mein Bruder war für eine arbeitsbezogene Konferenz in Baltimore und meine Eltern verbrachten die Nacht wie die meisten Sommerwochenenden im Familienhaus an der Küste. Ich kam von einem absolut erschöpfenden Arbeitstag und beschloss, weder Freunde zu treffen, noch das Haus zu verlassen. Ich wollte einfach nur Essen bestellen und früh ins Bett gehen. Es war ungefähr 23.30 Uhr und ich lag im Bett und las ein Buch, um mich nach dem Tag zu entspannen. Das Haus war völlig still, was angenehm war, da es normalerweise ziemlich chaotisch ist, wenn alle zu Hause sind. Dann hörte ich das unverkennbare Geräusch, wie sich die Garagentür öffnete, gefolgt von diesem vertrauten Vibrieren des Bodens, an das ich mich in den letzten Monaten gewöhnt hatte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich es realisierte. Niemand aus meiner Familie sollte zu Hause sein. Meine Eltern hatten ausdrücklich gesagt, dass sie bis Sonntagabend an der Küste bleiben würden und mein Bruder käme erst am Samstagnachmittag zurück. Es dauerte ein paar Sekunden, bis diese Erkenntnis vollständig einsickerte, aber als sie es tat, begann mein Herz zu rasen. Ich sprang sofort aus dem Bett und schaute aus dem Fenster auf die Einfahrt, aber es war zu dunkel, um irgendetwas klar zu erkennen. Ich konnte sehen, dass die Garagentür offen war, aber nicht erkennen, ob ein Auto darin stand oder wer sie geöffnet hatte. Ohne weiter darüber nachzudenken, wühlte ich im Schrank, bis ich einen der Baseballschläger fand, die meine Eltern aus meiner Jugend dort gelassen hatten. Beim leisen Hinuntergehen der Treppe versuchte ich, mich selbst davon zu überzeugen, dass es eine logische Erklärung dafür geben musste, dass sich die Garagentür geöffnet hatte. Vielleicht hatten meine Eltern etwas vergessen und waren zurückgekommen. Vielleicht hatten sich die Pläne meines Bruders geändert. Verdammt, vielleicht war die Tür kaputt und öffnete sich von selbst. Als ich unten an der Treppe ankam, kurz bevor ich um die Ecke zur Haupthausetage ging, hörte ich entfernte Stimmen. Die Stimmen kamen definitiv von der anderen Seite des Hauses, wo Schlafzimmer waren. Sie waren zu leise, um zu verstehen, was sie sagten, aber ich konnte erkennen, dass mindestens zwei Personen sprachen. Da wusste ich mit Sicherheit, dass jemand in unser Haus eingedrungen war. Ich nahm das Telefon und wählte 911, flüsterte meine Adresse und sagte der Operatorin, dass mein Haus gerade ausgeraubt wurde. Ich ließ das Gespräch aktiv und steckte das Telefon in die Tasche, genau wie es einem gesagt wird. Die Operatorin sagte mir, ich solle dort bleiben, wo ich war, und meine Anwesenheit nicht verraten. Aber ich fühlte einen überwältigenden Drang, mein Haus zu verteidigen. Es war, als würde eine unsichtbare Kraft mich dazu drängen, etwas zu tun, anstatt mich nur zu verstecken und zu warten. Auch beschloss ich entgegen den Anweisungen der Operatorin genau das zu tun. Ich schlich durch den Flur in Richtung der Stimmen, den Baseballschläger fest umklammert. Als ich mich dem Schlafzimmer meiner Eltern näherte, hörte ich das Geräusch von Schubladen, die geöffnet wurden, und von Dingen, die bewegt wurden. Sie suchten eindeutig nach etwas Wertvollem. Ich holte tief Luft, wohl wissend, dass das, was ich gleich tun würde, wahrscheinlich dumm war. Aber ich konnte nicht aufhören. Ich begann so laut wie möglich zu schreien, um sie zu überraschen, und stürmte dann mit erhobenem Schläger in das Zimmer. Zwei Männer durchwühlten den Schrank meiner Mutter und beide schrien überrascht, als ich die Tür durchbrach. Ich konnte sehen, dass sie nicht damit gerechnet hatten, dass jemand zu Hause war, geschweige denn jemand, der bereit war, sich zu verteidigen. Das gab mir Vertrauen, obwohl ich zahlenmäßig unterlegen war und sie Waffen gehabt haben könnten. Ich schlug demjenigen, der näher war, mit dem Schläger auf das Bein. Er fluchte, humpelte ein paar Schritte und fiel. Ich drehte mich zum anderen, aber bevor ich einen sauberen Schlag ausführen konnte, stieß er mit der Schulter und warf mich zu Boden, bevor ich reagieren konnte. Wir beide landeten hart auf dem Boden und sofort wurde mir klar, dass dieser Typ viel größer und stärker war als ich. Er entriss mir den Schläger mühelos. Dann legte er seine Hände auf meinen Hals und begann mich zu würgen. Ich kämpfte um mein Leben, kratzte seine Hände und versuchte ihn loszuwerden, als ich den ersten Typen auf uns zukriechen sah. Er hatte etwas in der Hand, das wie ein Messer aussah. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte, indem ich versuchte, der Held zu sein. Ein Fehler, der mein Leben kosten könnte. Ich dachte wirklich, dies könnten die letzten Momente meines Lebens sein. Ich begann zu akzeptieren, dass ich im Schlafzimmer meiner Eltern sterben würde. Und alles, woran ich denken konnte, war, wie verzweifelt meine Mutter sein würde, wenn sie es herausfände. Aber dann hörte ich schwach im Hintergrund das Geräusch von herannahenden Polizeisirenen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass der zweite Typ meinen Schläger aufhob und mir damit auf den Kopf schlug. Danach wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, schüttelte mich jemand sanft. Ich öffnete die Augen und sah einen Polizisten neben mir knien, der fragte, ob es mir gut gehe. Ich war benommen und verwirrt, und es dauerte ein paar Sekunden, bis ich mich erinnerte, was passiert war. Ich schaute mich im Zimmer um und sah, dass die Tür, die das Schlafzimmer meiner Eltern mit dem Hinterhof verbindet, weit offen stand. Die Eindringlinge hatten mich offensichtlich bewusstlos geschlagen und waren durch den Hinterhof geflüchtet, als sie die Sirenen hörten. Der Polizist sagte mir, ich solle still bleiben und mich nicht zu viel bewegen, falls ich eine Gehirnerschütterung oder andere Verletzungen hätte. Ich hatte starke Kopfschmerzen, war aber bei Bewusstsein und bei klarem Verstand, was ein gutes Zeichen zu sein schien. Als die Sanitäter bestätigten, dass es mir gut ging, weigerte ich mich trotz ihrer Empfehlung, ins Krankenhaus zu gehen. Ich gab den Beamten einen detaillierten Bericht über die Ereignisse. Sie sagten, sie würden nach den Verdächtigen in der Nachbarschaft suchen. Aber als sie eintrafen, waren die Männer schon lange weg. Nachdem die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen und einige Fotos vom Tatort gemacht hatte, rief ich meine Eltern und meinen Bruder an, um ihnen zu erzählen, was passiert war. Meine Eltern schimpften ziemlich mit mir, weil ich so dumm gewesen war, mich diesen Typen zu stellen, und das hatte ich verdient. Hätte ich das Vernünftige getan und mich versteckt, hätte die Polizei möglicherweise Täter fassen können. Die Männer wurden nie gefunden, obwohl die Polizei die Nachbarschaft durchkämmte und einigen Spuren nachging. Meine Eltern installierten sofort nach ihrer Rückkehr vom Küstenhaus ein komplettes Sicherheitssystem mit Kameras, Bewegungsmeldern, Lichtern, das volle Paket. In den Tagen nach dem Einbruch beunruhigte mich etwas an der ganzen Situation. Alle Türen in meinem Haus waren in dieser Nacht verschlossen und die einzige Möglichkeit, die Garagentür zu öffnen, war ein kleiner Knopf in meinem Auto, den mein Vater als Funkschalter programmiert hatte. Niemand hätte zufällig darauf stoßen können. Wer auch immer in dieser Nacht hereingekommen war, kannte mich oder meine Familie gut genug, um zu wissen, wo sich dieser Knopf befand. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Auto in der Einfahrt nie verschlossen, also war auch das etwas, das die Täter hätten wissen müssen. Noch beunruhigender war das Timing. Irgendwie wussten sie, dass meine Eltern an diesem Wochenende nicht da sein würden und dass mein Bruder außer Stadt war. Ich wohne nicht mehr in diesem Haus, aber meine Eltern konnten nie herausfinden, wer eingedrungen war. Tatsächlich machte es meinen Vater lange Zeit sehr paranoid, weil er auch dachte, dass derjenige, der hereinkam, der Familie irgendwie nahestehen musste. Ich werde nicht sagen, dass diese Nacht mich für immer verändert hat oder so etwas Abgedroschenes. Aber ich sage eines. Das Leben vor und nach der Akzeptanz, dass man sterben wird, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl zu denken, dass es für mich vorbei sei. Es fühlte sich so dissoziiert an. Nichts kann dieses Gefühl reproduzieren.